Man braucht es, um in die Arbeit zu kommen, um Verwandte und Freunde zu besuchen. Ohne Auto ist es in Österreich nach wie vor schwierig. Und jahrzehntelang ist das Autofahren für Freiheit gestanden. Für die Freiheit, selbst entscheiden zu können, wo man hinfährt. Und Autofahren ist durch und durch positiv besetzt gewesen. Inzwischen hört man beim Thema Auto aber meistens Schlagworte wie CO2-Ausstoß, Klimawandel oder Feinstaub. Aber wie fahren wir in Zukunft? Bei diesem Thema kennt sich Harald Grossauer wohl am besten aus. Er ist Landesdirektor des ÖAMTC, des größten Mobilitätsclubs in Österreich. Warum die JKU einen Zuganschluss braucht, warum er als junger Motorradfahrer immer Plastiksackerl dabei gehabt hat und warum immer mehr E-Bike-Fahrer einen Pannenservice brauchen, das erzählt er uns heute. Mein Name ist Christoph Kienast, ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
Und ich bin Marion Hafner, Pressesprecherin der JKU. Seit fast 60 Jahren gestaltet die Johannes Kepler Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere 10.000 Absolventinnen und Absolventen haben auf 4 Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir sie vor den Vorhang.
Wir reden über Erfolge, Herausforderungen, legendäre Mensafeste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist Harald Grossauer, Landesdirektor des ÖAMTC. Hallo Harald.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir sitzen gerade im Science Park an der JKU. Durch die Fenster sieht man auf dem Parkplatz, wo jetzt gerade ein Auto nach dem anderen einen Parkplatz sucht. Harald, wie bist du heute zu uns an die JKU gekommen? Mit dem Auto oder öffentlich?
Ich bin mit dem Auto gekommen, mit dem Elektroauto, denn ich war gerade in Machtrenk am Fahrtechnikzentrum bei der größten Verkehrssicherheitsveranstaltung Österreichs für Schulkinder. Wir haben gestern und heute 2000 Kinder aus Oberösterreich Schulen eingeladen, um sie durch Erleben näher an das Thema Verkehrssicherheit heranzubringen.
Was für ein Auto fährst du?
Einen Skoda Enyaq.
Elektrisch?
Elektrisch, ja.
Das Thema Elektroautos wird ja heiß diskutiert. Automobilkonzerne stellen ihre Produktion um und investieren so wie BMW in Steyr Milliarden in Elektromobilität. Ist die Entscheidung, dass wir alle Verbrenner abschaffen und auf E-Autos umstellen, deiner Meinung nach schon gefallen?
Es zeigt sich, dass wir derzeit und auch in Zukunft alle technischen Möglichkeiten brauchen, um die Ziele erreichen zu können. Es gibt einen E-Auto-Boom in den letzten Jahren, der momentan etwas gebremst wurde durch Umweltentwicklungen wie Verteuerungen und so weiter. Aber die E-Mobilität wird auch in Zukunft ein wichtiger Teil der gesamten Mobilität sein.
Aber ist die Entscheidung deiner Meinung nach schon gefallen, dass die Verbrenner wirklich Geschichte sind?
Nein, das glaube ich nicht. Das zeigt sich auch gerade jetzt bei der Diskussion in der EU. Und es ist nicht so sehr die Frage, ob Elektro oder Verbrenner, sondern es wird für verschiedene Anwendungskategorien unterschiedliche Antriebskonzepte brauchen.
Wenn man auf dem Parkplatz und auf die Straße zur JKU schaut, sieht man zwei Elektroautos, aber der Großteil sind nach wie vor die klassischen Verbrenner. Wie lang wird es deiner Meinung nach dauern, bis diese Verbrenner langsam verschwinden?
Also wir haben eine Studie vor einigen Jahren in Auftrag gegeben als ÖAMTC und dort wurde prognostiziert, dass wir bei guter Entwicklung 1,1 Millionen Elektroautos im Jahr 2030 in Österreich auf dem Markt haben werden. Wie gesagt, wenn alles gut läuft, das sind etwa 20% von den 5,1 Millionen, die wir derzeit im Bestand haben.
Bis 2030. Und wie lange wird es dann dauern, bis sich die Elektroautos wirklich durchsetzen?
Das hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab, dass das schwierig prognostizierbar ist, wie beispielsweise die Förderung. In Deutschland hat man gesehen, als die Förderung gestoppt wurde, ist auch die Zulassung bei den Elektroautos eingebrochen. In Österreich gibt es die Förderung noch und auch die E-Autos steigen in den Zulassungszahlen an. Aber es sind Markteffekte wie zum Beispiel die Teuerung, die dazu geführt hat, dass sich Menschen weniger leisten können. Und die Elektroautos sind nach wie vor sehr teuer. Alleine wenn man auf den Autoausstellungen schaut, erkennt man fast am Preisschild, ob es ein Elektroauto oder ein Verbrenner ist. Und man darf nicht vergessen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung in ihrem ganzen Leben nie ein neues Auto kauft. Das ist auch bei den Verbrennern schon so gewesen. Also hier braucht es einen großen Gebrauchtwagenmarkt, dass sich eine neue Antriebstechnologie durchsetzen kann. Und das braucht entsprechend Zeit. Das ist ein Generationenthema.
Jetzt ist bei der Elektromobilität ein ganz ein großes Thema immer die Reichweite. Da gibt es sogar den Begriff der Reichweitenangst, dass man Angst hat, nicht mehr rechtzeitig nach Hause zu kommen, bevor der Akku leer ist. Was macht ihr dann, wenn ein Mitglied von euch umsteigen will, in euren Golf abstoßen will und sich ein Elektroauto kaufen will? Wo fängt man da an?
Das fängt bei uns einmal bei der technischen Beratung an, die jedes Mitglied in Anspruch nehmen kann. Und wir haben natürlich, als diese neue Art der Antriebstechnologie auf den Markt gekommen ist, viele Dienstleistungen entwickelt, um für die Menschen den Umstieg auf E-Mobilität zu erleichtern. Beispielsweise alle Techniker bei uns Hochvolt ausgebildet, damit sie gut mit dem Auto umgehen können, einen Akkutest eingeführt, weil bei einem E-Auto ist das wichtigste und auch das teuerste Element der Akku, der drinnen ist, und den kann man bei uns auf den Gesundheitszustand testen lassen. Wir haben uns auch um das Laden gekümmert, weil das ist natürlich ein ganz ein großes Thema. Man muss auch geeignete Ladepunkte haben, das ist entweder zu Hause oder in der Arbeit, und für Menschen, die unterwegs sind, die brauchen einen fairen und transparenten Ladetarif, und hier hat auch der ÖMDC einen Meilenstein gesetzt, nämlich selbst einen eingeführt, der fair und transparent nach Kilowattstunden abrechnet. Also hier tun wir sehr viel, um diese Art der Mobilitätsform zu unterstützen und es auch vielen Menschen leichter zu machen, darauf umzusteigen.
Gibt es welche, die ja in die andere Richtung umsteigen, die ein Elektroauto gehabt haben und gesagt haben, jetzt reicht es, ich will wieder einen Verbrenner?
Wenige. Also mir sind jetzt aktuell keine bekannt. Warum? Weil das Elektroauto auch Fahrspaß verspricht. Es hat eine super Beschleunigung und jeder, der einmal ein Elektroauto gefahren ist, lässt es in der Regel nicht mehr los.
Harald, du bist Landesdirektor des ÖMTCs in Oberösterreich. Der ÖMTC ist der größte Mobilitätsclub in Österreich. Ihr habt euch lange Zeit ja selbst als Autofahrerclub bezeichnet. Was heißt jetzt so eine historische Wende oder diese Entwicklungen, die wir jetzt sehen, für euch?
Die Wende ist doppelt, nämlich einmal zu Beginn der Geschichte des Automobilclubs oder des Mobilitätsclubs gewesen. Der ÖMTC wurde zu einer Zeit gegründet, da gab es noch fast gar keine Autos. Ist entstanden aus einem Club für Fahrradfahrer, hat mobile Menschen unterstützt, auch früher schon. Das Auto ist sehr stark in den Fokus gerückt, als nach dem Zweiten Weltkrieg die Massenmotorisierung eingesetzt hat und dann natürlich das Auto das Verkehrsmittel Nummer eins war, um die Menschen mobil zu machen. Und jetzt in den letzten Jahren arbeiten wir sehr stark daran, wieder den Kern des ÖMTC herauszukehren, nämlich die Begleitung aller Menschen in ihrer Mobilität, und das ist unabhängig vom eingesetzten Verkehrsmittel.
Du hast das gerade angesprochen, der ÖMTC ist ursprünglich als Radfahrerclub gegründet worden. Jetzt ist es so, dass 2023 in Österreich erstmals mehr E-Bikes als normale Fahrräder verkauft wurden. Was verändert sich dadurch bei euch?
Den E-Bike-Boom haben wir sehr, sehr gut begleitet, und der hilft uns auch, diese umweltfreundliche Form der Fortbewegung wieder in den Fokus zu rücken. Wir haben beispielsweise kostenlose E-Bike-Kurse für Senioren und Wiedereinsteiger angeboten auf unseren Stützpunkten, weil wir gesehen haben, dass diese Fahrzeuge einfach ganz anders reagieren. Und es gibt auch sehr viele schwere Unfälle mit E-Bikes. Und zum Zweiten haben wir die E-Bike-Pannenhilfe mehr in den Vordergrund gerückt, was viele Menschen nicht wissen, dass der ÖMTC auch kommt, wenn man mit dem Fahrrad eine Panne hat. Das war immer schon so, aber das wird jetzt wieder mehr bewusst. Und gerade beim E-Bike ist es so, wenn das steht, wegen einem Defekt, wenn die Kette gerissen ist oder wenn der Akku leer ist oder irgendein sonstiger Defekt ist, dann tut man sich mit dem Wegschieben bei so einem schweren Gerät schon etwas schwerer, oder auch mit dem Nachhausefahren ohne elektrische Unterstützung ist dann entsprechend anstrengender, und hier kommen wir, um unsere Pannenhilfe auch zu leisten.
Stichwort Pannenservice, das ist ja einer der Services, mit denen der ÖMTC wirbt. Was für Pannen haben Elektroautos eigentlich?
Es gibt seit einigen Jahren erst eine größere Anzahl von Elektroautos. Also wir haben noch nicht ausreichende Menge, um wirklich belastbare Zahlen zu haben. Aber eines zeigt sich schon: Der häufigste Pannengrund bei den Verbrennern ist eine leere Batterie, eine leere Starterbatterie, zu 30% etwa. Und das ist genau auch der häufigste Pannengrund bei den E-Autos. Die leere Starterbatterie, also nicht die Antriebsbatterie, denn diese wird selten leer gefahren. Da schauen die Elektroautofahrer sehr genau, wie weit die Reichweite noch ist. Hier gibt es ein gutes Bewusstsein. Aber was viele nicht wissen, ist, dass ohne der 12-Volt-Batterie auch das Elektroauto nicht mehr anspringt bzw. sich nicht wegbewegen lässt. Und das ist auch hier der häufigste Pannengrund.
Das heißt, ihr seid eine fahrende Powerbank dann.
Ja, so ähnlich. Wir helfen mobilen Menschen, egal womit sie unterwegs sind und auch egal von der Antriebsart vom Auto her. Wir haben dazu die nötigen Einsatzmittel und auch das nötige Know-how, um alles wieder flott zu kriegen. Und wir schaffen das bei den Autos beispielsweise in 8 von 10 Fällen, dass wir die Autos wieder weiter bewegen. Das ist im Unterschied zu beispielsweise Mobilitätsgarantien etwas, das uns auszeichnet, denn andere Konzepte haben hier primär die Abschleppung im Vordergrund in die Werkstätten und wir schauen, dass die Menschen wieder weiterreisen können, zu ihren Terminen kommen oder die Urlaubsfahrt fortsetzen können.
Kommen wir zu deiner Person. Du bist gelernter Elektrotechniker, hast dann aber an der JKU Wirtschaftswissenschaften studiert. Wie ist es dazu gekommen?
Mir hat immer schon ein Studium interessiert und ich habe das auch neben meinem Job damals gemacht. Ich war schon etwas älter, als ich zu studieren begonnen habe, hatte damals schon Berufserfahrung, war in den Anfangsjahren noch nicht in Linz tätig, habe dann gesehen, ich muss dafür nach Linz ziehen, um gerade ein Studium neben dem Job abwickeln zu können. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann für Wirtschaftswissenschaften inskribiert.
Warum Wirtschaft?
Weil das gut zu meiner technischen Grundausbildung gepasst hat und mit einem Wirtschaftswissenstudium man sehr universell einsetzbar ist, sehr viel Know-how in Unternehmensführung bekommt, in strategischen Weiterentwicklungen und ich habe später dann auch meine Diplomarbeit im strategischen Management geschrieben.
Und es war gleich für dich klar, dass du Wirtschaft studierst oder hat es da andere Optionen auch gegeben?
Es war nicht immer so klar. Mich hat am Anfang auch das Jus-Studium interessiert. Das habe ich mir damals angeschaut, habe mich dann aber trotzdem für Wirtschaft entschieden und habe es nachher nicht bereut.
Warum dann doch nicht Jus?
War hauptsächlich, ich war damals schon in einem Unternehmen tätig und habe gesehen, dass ich da mehr Anwendungsfelder habe, gerade in Bereichen, wo man gestalten kann und das hat mich dann doch mehr gereizt.
Du hast das gerade schon gesagt, du hast Berufsbegleiterin studiert, warst damals schon bei der Energie AG und hast große Projekte selbst umgesetzt. Wie ist es dir dann im Studium ergangen, quasi nach der Praxis oder mit der Praxis dann die Theorie nachzuholen?
Also es war eine ausgezeichnete Symbiose, Theorie und Praxis zu vereinen. Habe natürlich beim Studium mir wesentliche Kenntnisse aneignen können, die ich später auch noch sehr, sehr gut gebraucht habe. Habe aber auch in einzelnen Fällen gesehen, wie etwas theoretisch erzählt wird, das ich aus der Praxis schon kannte und konnte das auch direkt dann ummünzen während meines Studiums, auch schon in meiner Tätigkeit einerseits. Und zum Zweiten war es dann bei manchen Bereichen in der Lehrveranstaltung ein bisschen entspannter, weil wenn man das schon mal gemacht hat oder wenn man schon mal ein Projekt abgewickelt hat, dann ist es doch etwas einfacher davon zu reden, als wenn man nur von der Theorie spricht.
Du hast 40 Stunden, also Vollzeit, gearbeitet, nebenbei studiert. Wie ist sie das zeitlich ausgegangen?
Ja, das weiß ich heute auch nicht mehr ganz genau, aber es ist sich ausgegangen. Es war natürlich eine Challenge, es war sehr, sehr anstrengend. Ich habe damals eher auf geblockte Lehrveranstaltungen gesetzt. Da hat es zum Glück auf der JKU ein sehr gutes Angebot gegeben, Lehrveranstaltungen am Abend. Und wenn mal eine untertags war, dann hatte ich die Möglichkeit, mir auch Zeitausgleich zu nehmen. 2-3 Stunden bin vom Büro auf die Uni gefahren und dann auch gleich wieder zurück und habe dann weitergearbeitet.
Wenn du dein Studium Revue passieren lässt, gibt es irgendwelche Erlebnisse, Situationen, von denen du besonders viel gelernt hast oder die dich rückblickend geprägt haben?
Interessante Lehrveranstaltungen hatte ich viele, aber es gibt ein paar Erinnerungen, die sind mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Zum Beispiel war damals der Lehrstuhl für Unternehmensgründung und Entwicklung relativ neu an der JKU und ich habe dort eine Lehrveranstaltung besucht. Da hat der damalige Professor viele externe Referenten im Semester eingeladen gehabt. Es waren aber ausschließlich Referenten, die mindestens schon einen Konkurs gehabt haben in ihrem Leben, also Unternehmensgründer, weil er der Meinung war, von diesen kann man am meisten lernen. Und es war tatsächlich so, was sie berichtet haben, ist nachdrücklich in Erinnerung geblieben.
Sehr vorbildlich und man hat gelernt quasi bei Fehlern nicht aufgeben, sondern dranbleiben und nochmal versuchen.
Genau, und ich halte das für einen wirklich innovativen Ansatz der JKU, so etwas in die Lehrveranstaltung einzubauen.
Gibt es ansonsten noch Lehrveranstaltungen, wo du was daraus mitgenommen hast, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, eine Lehrveranstaltung, die ich besucht habe, bin zu Beginn des Semesters reingekommen in den Hörsaal. Es waren circa 60 Studierende anwesend und dann ist der Professor reingekommen, hat eine Aufgabenstellung präsentiert. Er wollte, dass wir alle gemeinsam eine Seminararbeit erstellen, also alle 60 Personen eine Seminararbeit. Und nach Vorstellung der Aufgabenbeschreibung, was es werden soll, ist er rausgegangen und gesagt, den Rest organisiert ihr euch selbst, wir sehen uns am Ende des Semesters. Ich habe damals in die Reihen der Studierenden geblickt und habe große Augen und offene Münder gesehen und da war es einfach notwendig dann, dass jemand das Heft in die Hand nimmt. Also bin ich nach vorne gegangen, habe gemeinsam mit 2, 3 anderen Kommilitonen die Aufgabe strukturiert, wir haben Arbeitsgruppen gebildet, haben Koordinatoren, die während des Semesters die Abstimmung zwischen den Arbeitsgruppen sicherstellen, ernannt und es ist am Ende tatsächlich eine ganze Seminararbeit herausgekommen und wir haben wegen dieser guten Realisierung auch alle einen Einser bekommen.
Lernt man sicher viel und der Professor hat ein gemütliches Semester gehabt.
Genau.
Kommen wir mal zu deiner jetzigen Position als ÖMTC-Landesdirektor. Wie bist du dazu gekommen?
Es war eine Pensionsnachfolge, die offiziell ausgeschrieben war und ich hatte mich damals beworben und dann in einem Auswahlverfahren, das in etwa ein halbes Jahr gedauert hat, bis hin zum Abschlusshearing, dann auch hier den Zuschlag sozusagen bekommen und bin dann genommen worden und durfte dann in den ÖMTC eintreten im Jahr 2018.
Das Thema Mobilität hat dich irgendwie, glaube ich, dein ganzes Leben lang schon begleitet. Du bist ja im Ennstal aufgewachsen, also in einer Gegend, wo man das Auto braucht, um in die Arbeit, zum Einkaufen zu kommen oder als Jugendlicher zum Fortgehen. Hat das mitgespielt bei dieser Entscheidung, zu einem Mobilitätsclub zu gehen?
Ich denke nicht. Das war damals allgemein so, dass dieser Weg in die Freiheit für alle 18-Jährigen damals das Ziel war. Später mitgespielt für meine Entscheidung hat vielmehr das, dass der ÖMTC ein sehr positives Image hat, eine Helferorganisation ist, den ganzen Tag Gutes tut und man für diese Tätigkeit von den Menschen auch wieder sehr viel zurückbekommt.
Zum Ennstal trotzdem noch, was war dein erstes Auto damals?
Mein erstes Auto war ein Mazda, ein 626 und das war das Vehikel, mit dem ich in die Freiheit gestartet bin.
Damit unser Podcast-Publikum einen Eindruck kriegt, du hast jetzt auf einmal zu einem Lächeln angefangen, wie du von dem Auto erzählt hast. Ist das ein emotionaler Moment gewesen in deinem Leben?
Ja, natürlich. Und ich denke, das war es damals für alle jungen Leute. Das war Mobilität, das war Freiheit. Man konnte am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und das ist natürlich etwas höchst Erfreuliches.
Die meisten Jugendlichen fangen mit einem Moped an. Wie war das bei dir?
Auch, ich hatte damals ein Kleinmotorrad, denn ich bin damit immer nach Gmunden in die Arbeit gefahren und das war das Mittel der Wahl, denn damals war der Weg mit dem Zug bei etwa 3,5 Stunden, musste damals vom Ennstal über Linz fahren und mit dem Moped war ich in 1 Stunde 15 Minuten dort und daher dieses Verkehrsmittel und das Spannende war, ich bin damals wirklich bei jedem Wetter gefahren, am Sonntagabend nach Gmunden, am Freitagnachmittag wieder zurück und wenn es geregnet hat, dann habe ich mir den Regenanzug angezogen und damit meine Füße und Hände nicht nass werden, über die Schuhe ein Plastiksackerl, das ich mit einem Rexgummi befestigt habe und dasselbe bei den Händen und so bin ich dann durch das schlechte Wetter gefahren.
Das klingt jetzt spannend, da muss ich nachfragen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, das ist ja eine Strecke, die jetzt nicht einfach zu fahren ist, durchs Gebirge mit einem Kleinmotorrad und Moped mit Plastiksackerl an den Händen.
Ja, die waren nicht, die haben mich nicht gestört. Man hatte da, wenn es kälter war, ohnehin Fäustlinge an und das Gas geben und das Bremsen war möglich ohne Einschränkung der Verkehrssicherheit. Insofern war das kein Problem.
Was haben die Eltern gesagt dazu?
Ja, die haben das verstanden, dass ich das gemacht habe, weil in 1 Stunde 15 Minuten dort sein, statt 3,5 Stunden Zug zu fahren, wo am Sonntagabend, glaube ich, gar keine Verbindung war, war alternativlos.
Kommen wir mal zurück an die JKU. Wir sitzen da jetzt im Science Park, der gewissermaßen auch ein Verkehrsknotenpunkt ist. Die Straßenbahn ist gleich ums Eck. Es gibt den Team Mobilitätsknoten, wo man sich Autos ausleihen kann. Man kann sich Fahrräder ausleihen. Wie werden aus deiner Sicht die Studierenden in Zukunft an die JKU kommen?
Also die JKU braucht allgemein eine bessere Öffi-Anbindung und da gibt es ja jetzt gerade das Projekt der Regionalstadtbahn, das wir als ÖMTC auch intensiv begleitet haben im letzten Halbjahr. Wir haben im November dazu ein Symposium beim ÖMTC veranstaltet, wo wir alle Stakeholder eingeladen haben, daran teilzunehmen, um einerseits fachliche Informationen zum Projekt zu geben, andererseits auch zu besprechen, welche Hürden und Herausforderungen gibt es noch, damit es hier zu einer Realisierung kommt. Weil wir dieses Projekt für den Zentralraum in Oberösterreich für sehr, sehr wichtig halten. Und gerade für die Universität ist es ein zentrales Projekt, das eine schnelle Erreichbarkeit vom Hauptbahnhof insbesondere zur Uni gewährleistet. Und das ist wichtig für die Studierenden, aber genauso wichtig, um auch Professoren zu bekommen, die nicht in Linz wohnen.
Über den Westring ist jahrzehntelang diskutiert worden. Die neue Schienenachse für Linz ist nie gebaut worden. Glaubst du, kommt diese Stadtbahn jetzt auch wirklich?
Ich gehe davon aus, ja. Es ist schon so weit vorbereitet. Auch darüber wurde schon 20, 30 Jahre diskutiert. Und das ist allgemein das Problem bei Verbesserungsprojekten in der Mobilität, dass das sehr, sehr lange dauert, auch bei öffentlichen Verkehrsprojekten. Aber jetzt ist eine Einigung zwischen Stadt und Land da und auch die Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund unterschrieben. Das heißt, die Finanzierung steht und es sind auch die Garnituren bestellt. Also jetzt geht es in die Umsetzung.
Hätte es die Regionalbahn zu deiner Zeit als Student schon gegeben, wärst du mit dem Zug an die Uni gefahren?
Natürlich.
Das heißt, ohne Plastiksackerl am Moped?
Ja gut, da war ich schon älter, da hatte ich schon ein Auto, da war es nicht mehr notwendig, mit dem Moped bei Regen zu fahren. Aber natürlich, das Problem, das die Landeshauptstadt bisher hatte und noch hat, ist eine schnelle Durchbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das wird die Regionalstadtbahn lösen und die gab es damals noch nicht. Das heißt, man musste damals fast mit dem Auto fahren, wenn man aus dem Süden von Linz kommt, weil 50 Minuten mit der Straßenbahn ist dann eher unspannend. Gerade wenn man nachher wieder Termine hat.
Das heißt, wir drücken die Daumen, dass dieses Projekt möglichst zeitnah auch realisiert wird, zum Nutzen von allen, die es auch brauchen. Und ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt fürs Gespräch. Lieber Harald, vielen Dank, dass du bei uns warst. Falls du dich für ein Studium an der JKU interessierst oder du mehr über den JKU Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes und auf jku.at. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt, schreibt uns gerne ein Mail an podcast@jku.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.